Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Christiane Knoll am Mikrofon und einem etwas angespannten Tag für die europäische Raumfahrt. Wenn heute Abend das erste Halbfinale der Fußball-EM angepfiffen wird, dann könnte die europäische Ariane 6 auf dem Weg in den Orbit sein oder aber nach einer Explosion nur noch aus 1000 Trümmern bestehen. Diese Szene vom Erstflug des Vorgängermodells 1996 haben heute vermutlich einige bei der ESA in den Köpfen. Der Startdirektor hatte gerade bestätigt, alles normal, da ist die Rakete explodiert. Aber das ist lange her. Wir schalten gleich zum Startplatz nach Kourou. Außerdem heute in Forschung aktuell die Vogelgrippe mit der Frage, wie viele Mutationen fehlen eigentlich noch bis zur Pandemie? Und wir besuchen den Stollen, der einmal das Atomendlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle werden soll. Wetter- und Spionagesatelliten, Raumsonden zum Mars oder zum Jupiter. Seit mehr als 40 Jahren bringen Europas Ariane-Raketen Nutzlast von der Erde ins All. Die neueste Version, die Ariane 6, sollte bereits 2020 abheben. Doch die Entwicklung hat länger gedauert als erwartet und so steht Europa seit einem Jahr ohne eigenen Zugang zum All da. Diese Raketenkrise könnte heute ein Ende haben. Um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll die Ariane 6 zum ersten Mal starten. Dirk Lorenzen ist uns aus Europas Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana zugeschaltet. Hallo Dirk.
Hallo Christiane.
Wie ist denn die aktuelle Situation?
Die Spannung steigt hier. Der Tag hat schon mal grandios begonnen in der Morgendämmerung. Wirklich sehr dramatisch in dieser Dschungellandschaft. Also der Europas Weltraumbahnhof liegt ja zwischen dem Dschungel auf der einen Seite und dann dem Karibikstrand auf der anderen. Und in dieser traumhaften Landschaft, ganz dramatisch mit der langsam aufgehenden Sonne, da war dann die Ariane 6 zu sehen in diesem fahrbaren Hangar. Die wird gleich auf der Startrampe zusammengebaut und dann fährt man diesen Hangar langsam zurück. Wunderbar beleuchtet so. Das war wirklich ein fast magischer Moment. Da waren hier alle sehr berührt, weil man merkte, jetzt geht es wirklich los. Die Ariane steht jetzt im Freien. Sie hat den Himmel über sich. Das Betanken hat begonnen. Und ich sitze hier im Kontrollzentrum hinter vier langen Konsolenreihen, wo sich jetzt die Flugteams alle versammeln und die weiteren Daten checken. Und auf der großen Monitorwand, wo angezeigt ist, wie die Systeme aussehen, in welchem Zustand sie sind, ist alles grün. Also im Moment sieht alles sehr gut für einen Start aus. Der Countdown steht bei 3 Stunden, 22 Minuten und 15 Sekunden. Und dann, wenn eben alles gut geht, dann wird um 20 Uhr deutscher Zeit die Ariane 6 endlich abheben.
Das Startfenster steht also. Wie soll der Erstflug der Ariane 6 denn genau ablaufen?
Nach 2 Minuten sind dann etwa diese beiden Hilfsmotoren an der Seite, diese Feststoffbooster, sind die dann ausgebrannt. Die werden dann abgetrennt. Die Ariane 6 fliegt dann mit der Kernstufe, praktisch mit diesem mittleren Stück, dann weiter, ist nach 8 Minuten im All. Und dann trennt sich die Oberstufe ab. Das ist der wichtigste deutsche Beitrag zur Ariane 6. Diese Oberstufe kommt aus Bremen. Und die kann eben, das ist neu, mehrfach ihr Triebwerk zünden. Und dann kann man sagen, macht die Ariane 6 richtig so eine Art Probefahrt. Da wird sehr robust einfach ausprobiert, dass man verschiedene Bahnen irgendwie ansteuert. Und dann gibt es hier so 2, sag mal, Meilensteine bei dem Ganzen. Nach 1 Stunde und 10 Minuten, wenn dann noch alles intakt ist, würde man sagen, der Start ist ein Erfolg. Und wenn nach 3 Stunden dieses komplette Flugprogramm abgearbeitet ist, dann würde man von einem Missionserfolg sprechen. Dann würden hier alle jubeln.
Was kann denn heute alles schiefgehen?
Sehr viel, muss man einfach sagen. Natürlich sind die Triebwerke viele Male gut getestet worden, vor allem auf dem Prüfstand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Dampolzhausen in Baden-Württemberg. Da hat man praktisch am Boden schon mal diese ganze Mission durchgespielt. Aber natürlich denken alle an dieses Ariane 5-Szenario vor 28 Jahren, als nach knapp 30 Sekunden die Mission vorbei war. Der ESA-Raketendirektor Toni Tolga-Nielsen hat mir gestern Abend gesagt, er ist zu 96% zuversichtlich, zu 4% hat er riesige Angst.
Wie schlimm wäre es denn, wenn was schief geht? Ein Fehlstart ist ja durchaus was Normales im Raketenbusiness.
Das wäre aber jetzt gerade bei diesen 12 Jahren, die Ariane 6 gebraucht hat, wirklich ein riesiger Rückschlag. Wahrscheinlich würden manche von den ja sehr vielen Vorbestellungen, 30 Ariane-Raketen sind ja praktisch schon gebucht, da würden vielleicht manche abspringen. Aber Herr Toni Tolker-Nielsen hat auch gesagt, es wäre nicht alles verloren, man würde sich zurückkämpfen. Klar ist, an der strategischen Bedeutung einer Großrakete für Europa würde sich nichts ändern. Raumfahrt ist einfach so wichtig, Satelliten sind so wichtig für die Erdbeobachtung, sowohl zivil als auch militär, für Navigation, Kommunikation, da kann man sich nicht von anderen Ländern abhängig machen. Also Europa braucht diesen unabhängigen Zugang. Ohne den gäbe es womöglich bald keine neuen Satelliten mehr.
Was bringt die Ariane 6 denn heute ins All? Fliegt sie leer oder hat sie schon was dabei?
Man kann sagen, sie ist fast leer. Das sind eigentlich nur so kleine Trittbrettfahrer, kleine Satelliten. Am wichtigsten ist wahrscheinlich die Rückkehrkapsel des deutsch-französischen Startups Exploration Company. Da will man ausprobieren, dass eben so eine Kapsel zurück in die Erde, durch die Erdatmosphäre kommt und dann wird die im Pazifik versinken, aber eben hoffentlich im Prinzip intakt. Das ist das Wichtigste, was an Bord ist. Und auch die Oberstufe selber soll sich gezielt im Pazifik versinken, denn die ESA will keinen Müll mehr im All hinterlassen. Das soll die Ariane 6 eben auch so machen.
Wie ist deine persönliche Einschätzung für heute Abend? Wird es klappen?
Ja, also ich habe mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier gesprochen in den beiden letzten Tagen von Ariane, von der Europäischen Weltraumagentur. Also alle sind angespannt, alle haben diesen Druck, aber man spürt auch so eine Vorfreude, so eine Erwartung, dass man sagt, man hat alles getan, was man tun kann. Man hat sich hervorragend vorbereitet. Es muss jetzt endlich mal losgehen. Man muss den Start ja auch mal wagen. Und wenn es dann gut geht, dann wäre man schon im Dezember so fast im Routinebetrieb. Also alle sind sehr spannend. In 3 Stunden und 18 Minuten geht's los. Gegen 23 Uhr deutscher Zeit wissen wir dann vielleicht schon mehr.
Danke, Dirk Lorenzen nach Kourou. Und was der Start der Ariane 6 mit Spionage zu tun hat, das wird der Podcast Der Tag aufklären. Zu finden in der Deutschlandfunk-App. Seit Ende März breitet sich die Vogelgrippe H5N1 in amerikanischen Rinderbeständen aus. Die gute Nachricht, die Milch der Kühe kann man, wenn sie pasteurisiert ist, ohne Bedenken trinken. Aber etwas anderes macht den Experten Sorgen. In den Herden könnte sich das Virus an seinen Wirt anpassen, bis es effizient per Tröpfcheninfektion übertragen wird. Von Rind zu Rind und womöglich im nächsten Schritt dann von Mensch zu Mensch. Die Frage, die im Raum steht, wie weit ist es denn noch bis zur nächsten Pandemie? Eine Arbeitsgruppe aus den USA legt heute im Fachmagazin Nature eine neue Studie vor und mein Kollege Arndt Reuning hat sie gelesen. Arndt, was hat das Forschungsteam denn genau untersucht?
Es ging um verschiedene Aspekte der Übertragbarkeit dieses Virus. Die Gruppe von Yoshihiro Kawaoka von der University of Wisconsin-Madison haben sich dabei unter anderem einen wichtigen Aspekt angeschaut, nämlich wie gut bindet denn dieses H5N1-Vogelgrippe-Virus an die Oberfläche von Säugetierzellen, also auch von uns Menschen, um dann in die Zellen einzudringen. Man weiß ja natürlich sehr gut, docken die Viren an Vogelzellen an, vor allem im Darm. Und Kawaoka konnte nun zeigen, H5N1-Viren aus den Kühen, die binden zusätzlich wahrscheinlich auch gut an menschliche Zellen im oberen Atemtrakt. Das hat er überprüft nicht an den Zellen selbst, sondern an den Rezeptormolekülen, die üblicherweise auf der Oberfläche von diesen Säugetierzellen sitzen und den Kontakt herstellen. Seine Schlussfolgerung ist, das Virus hat einen weiteren Schritt gemacht Richtung Säuger und damit Richtung Mensch. Und er befürchtet, das Virus könnte sich auch bei Menschen vermehren und dann über die Tröpfchen in der Atemluft weitergegeben werden.
Wie sicher lässt sich denn damit sagen, ob eine Ansteckung auf diesem Weg möglich ist?
Das ist eine andere Frage, hat er auch untersucht, und zwar an einer Studie mit Frettchen. Frettchen sind ja eigentlich ein ganz gutes Modell für Influenza-Infektionen bei Säugetieren. Er hat 2 Frettchen jeweils genommen in benachbarten Käfigen. Das eine war krank, das andere nicht. Es gab keinen direkten Körperkontakt zwischen den Tieren, aber einen indirekten Kontakt über die Atemluft. Ja, und er hat beobachtet, keines der gesunden Tiere hat sich so angesteckt, dass es typische Grippesymptome gezeigt hat. Eines hat zwar Antikörper gebildet, aber das war auch schon alles. Seine Schlussfolgerung lautet daher, die Ansteckung über die Luft bei Säugern spielt noch keine große Rolle, ist also eine gewisse Entwarnung, auch wenn es im Moment so aussieht, als habe sich das Virus eben ein wenig an Säugetiere angepasst.
Das Virus ist also einen Schritt näher an der Pandemie, aber das heißt ja nicht, dass es schon nah an der Pandemie ist. Was sagen denn die anderen Influenza-Forscher?
Ja, der Tenor bei denen ist, zurzeit besteht ein eher geringes Risiko für eine Ansteckung über die Luft, denn diese Rezeptorversuche im Labor, die geben bloß einen ersten Hinweis. Das heißt, es müssen nun weiterführende Versuche durchgeführt werden, um das zu verifizieren, ob das Virus zum Beispiel eben auch dann im Gewebe selbst an säugetiertypischen Rezeptoren bindet. Und die Medizinzeitschrift STAT, die hat auf noch unveröffentlichte Daten hingewiesen aus einem anderen Forschungsverbund. Demnach gäbe es keine Hinweise darauf, dass das Virus stärker an menschliches Gewebe oder eben Rezeptoren binden kann. Das letzte Wort ist da also noch nicht gesprochen. Auch bemerkenswert fand ich einen Kommentar von Stefan Ludwig von der Universität Münster. Der sagte, diese Forschungsgruppe von Yoshihiro Kawaoka, die sei vor Jahren in Verruf geraten, zu Unrecht, wie er findet, wegen Versuchen mit Vogelgrippeviren war das damals. Die sind damals gestoppt worden. Wenn sie weitergeführt worden wären, sagt Stefan Ludwig, dann wüssten wir heute deutlich mehr über die Übertragungswege.
Gemeint sind sogenannte Gain-of-Function-Versuche, nehme ich mal an, die ja durch Corona nochmal heftig in die Diskussion geraten sind.
Genau, Gain-of-Function-Versuche, das heißt, die Krankheitserreger erhalten neue Eigenschaften im Labor. Im engeren Sinne meint man damit, sie werden gefährlicher in irgendeiner Weise. Und im Jahr 2011, da wurden zwei Studien durchgeführt mit Vogelgrippeviren mit dem Ziel, die Ansteckungsfähigkeit zu erhöhen, um dann zu schauen, welche Mutationen sind denn dafür notwendig. Yoshihiro Kawaoka, das war einer dieser Forscher, und Ron Fouché aus den Niederlanden ein anderer. Fouché hat zum Beispiel genetisch leicht veränderte H5N1-Viren erforscht, hat damit Frettchen infiziert. Wenn die krank geworden sind, hat er ihnen Nasensekret entnommen, damit wieder gesunde Frettchen infiziert, das mehrmals hintereinander. Und ja, nach der Wiederholung von diesen Versuchen konnte er zeigen, es hat eine Übertragung stattgefunden über die Luft. Allerdings war das Virus dann auch weniger krankmachend als vorher. Und er hat gezählt, wie viele Mutationen für diese Übertragung notwendig waren, und er ist auf 5 Mutationen gekommen. Und Kawaoka, der hat damals ganz ähnliche Versuche gemacht.
Die Versuche mussten damals abgebrochen werden, aber gab es denn trotzdem Ergebnisse, die jetzt in der aktuellen Situation hilfreich sein könnten?
Ja, also Fouché hat Hinweise gefunden auf eine andere Eigenschaft dieses Virus, auf die sogenannte Polymerase. Das ist die Erbgutkopiermaschine. Und je besser die Polymerase funktioniert, desto schneller kann ein Virus sich im Körper des Wirts vermehren, muss aber eben auch auf den Wirt angepasst sein. Das heißt also, dieses Molekül ist ein ganz kritischer Punkt bei der Anpassung an Menschen, und auf solche Mutationen müssen jetzt eben geachtet werden.
H5N1 unter intensiver Beobachtung. Der nächste Schritt Richtung Anpassung an Säugetiere ist dem Vogelgrippe-Virus offenbar gelungen. Arndt Reuning hat uns den Stand der Forschung eingeordnet. Danke, Arndt. Atommüll, da denkt man schnell an die hochradioaktiven Brennstäbe aus Kernkraftwerken. Aber es gibt auch Abfälle, die weniger stark strahlen. Gebäudeteile aus abgerissenen Reaktoren etwa oder Reste aus der Nuklearmedizin. Auch dieser schwach- und mittelradioaktive Atommüll muss entgelagert werden. Der Ort ist lange gefunden, Schacht Konrad, ein ehemaliges Bergwerk in Salzgitter, immerhin. Eigentlich hätte das Endlager 2027 in Betrieb gehen sollen, aber der Start verzögert sich um Jahre. Woran liegt das? Frank Rothelüschen ist dem unter Tage einmal nachgegangen.
5 Minuten ist der Fahrkorb unterwegs, durchs Dunkle hinab in die Tiefe. Dann stoppt der Aufzug und wir steigen aus.
Also wir sind gerade mit dem Schacht 1 auf Konrad, 1000 Meter tief unter die Erde gefahren, unter die Erdoberfläche.
Früher war das hier ein Eisenerzbergwerk, erzählt Betriebsführer Christian Gosberg und zeigt auf den rötlichen Staub, der überall herumliegt. Anfang der 1960er Jahre war es in Betrieb gegangen. 1976 machte das Bergwerk wieder dicht. Es war unrentabel. Eine Sache aber war besonders an Schacht Konrad.
Man hat damals schon gesagt, Konrad ist für eine Eisengrube untypisch trocken. Und das liegt an einer mehrere hundert Meter dicken Tonschicht, die oberhalb gelegen ist und die dafür sorgt, dass die grundwasserführenden Schichten getrennt werden. Sprich, wir haben hier keine Grundwasser anstehen, das uns in irgendeiner Weise beeinträchtigen könnte.
Damit schien Konrad als Endlager in Frage zu kommen. Zwar nicht für hochstrahlende Brennstäbe, die nämlich geben für lange Zeit erhebliche Wärme ab, sondern für schwach- und mittelradioaktiven Abfall, Komponenten und Bauschutt von demontierten Reaktoren, aber auch Reste aus Forschungslaboren und der Nuklearmedizin. Rund 300.000 Kubikmeter sollen hier eingelagert werden. Das Bergwerk ist groß, ein kilometerlanges Labyrinth aus Gängen auf mehreren Ebenen. Um voranzukommen, steigen wir in einen Geländewagen. Rasant kurvt er auf holpriger Fahrbahn durch die teils engen Tunnel. Nach anderthalb Kilometern stoppt der Wagen. Hier sieht es anders aus, die Wände nicht mehr aus rauem Gestein, sondern Beton verschalt. Und die Tunnel sind viel größer.
Also wir haben hier bis zu 15 Meter Durchmesser Tunnel gebaut. Der Durchmesser hier ist etwas kleiner, ich würde schätzen ungefähr 10 Meter.
In Zukunft werden hier riesige Speziallaster und Gabelstapler herumfahren. Die ursprünglichen Tunnel waren dafür zu klein. Gosberg und seine Leute mussten sie auf das Dreifache ihrer Größe erweitern.
Also wir haben praktisch eine sogenannte Stahlbeton-Innenschale errichtet. Das kennt man überwiegend aus dem Tunnelbau, dass man das im Bergbau durchführt. Das ist dann soweit auch ein Novum.
Die Konstruktion soll so stabil sein, dass sie Erdbeben und Feuersbrünsten widersteht. Eine aufwendige Konstruktion. Plötzlich schrillt ein durchdringender Ton durch den Tunnel. Einen Moment lang ist Gusberg irritiert, doch dann fällt ihm ein, es ist nur der Probealarm. Jeden Mittwochvormittag wird er ausgelöst. Wir fahren weiter und müssen Ohrstöpsel einsetzen. Der Wagen passiert einen Gang mit den Ventilatoren für die Frischluftversorgung. Und es ist nicht nur laut, sondern auch warm. Bald stehen uns die Schweißperlen auf der Stirn. Dann stoppt der Wagen vor dem zentralen Ort des Endlagers. Hier führt Schacht 2 an die Oberfläche. Früher diente er zur Bewetterung, zur Belüftung der Grube. Jetzt wird er umgebaut. Durch Schacht 2 sollen die Gebinde hinabgelangen, die Behälter mit dem radioaktiven Müll.
Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind bereits im Betrieb, würden wir jetzt den Förderkorb, wie er von Übertage nach Untertage kommt, mit dem radioaktiven Gebinde auf einem Plateauwagen. Das Tor öffnet sich, der Plateauwagen fährt heraus. Der Portalhubwagen fährt über das Gebinde, hebt das Gebinde an, fährt ein paar Meter weiter und legt es auf den Transportwagen. Und der Transportwagen fährt dann zusammen mit dem Gebinde in Richtung Einlagerungskammer.
Doch der Umbau von Schacht 2 macht Probleme, vor allem über Tage. Hier muss die Bundesgesellschaft für Endlagerung, der Betreiber von Schacht Konrad, einen neuen Förderturm bauen, eine Halle für die Anlieferung des Atommülls und auch Apparaturen fürs Handling der Behälter. Das alles wird als kerntechnische Anlage klassifiziert mit speziellen Sicherheitsvorschriften und Genehmigungsverfahren.
Viele Vorgänge dauern länger, als wir das ursprünglich mal erwartet haben. Das ist nochmal ein ganz eigener Kraftakt, diese Anlage da über Tage zu errichten.
Ein Punkt, die Erdbebensicherheit. Ursprünglich hatte sie eine untergeordnete Rolle gespielt. Mit der Reaktorkatastrophe von Fukushima geriet sie in den Fokus. Die Fachleute mussten ihre Planungen überarbeiten.
Also wenn Sie auf den Einlagerungsbetrieb ansprechen, dann gehen wir aktuell davon aus, dass wir Anfang der 2030er die ersten radioaktiven Gebinde dann hier einlagern werden.
Die geschätzten Mehrkosten gut 2,5 Milliarden Euro. Insgesamt dürfte das Endlager 5,5 Milliarden kosten, ein Drittel davon aus Steuergeldern. Zum Schluss fahren wir dorthin, wo der Müll landen soll, zu den Einlagerungskammern, Gänge bis zu einem Kilometer lang. Sie sind neu ins Eisenerzgestein getrieben worden. Das sei stabiler, als die alten Gänge des Bergwerks zu nutzen, sagt Christian Gosberg.
Der Transportwagen würde dort drüben anhalten, auf Höhe des Stapelfahrzeugs, das in der Entladekammer wartet. Das Stapelfahrzeug übernimmt das Gebinde. Das Stapelfahrzeug fährt bis zum Kammerende und stapelt dann das Gebinde auf bereits vorhandene Gebinde oder legt es auf die Sohle ab.
Ist die Kammer voll, soll sie mit Spezialbeton verfüllt und versiegelt werden. 40 Jahre, dann dürften alle Kammern befüllt sein. Um 2070 soll Schacht Konrad dann für alle Zeiten dicht gemacht und verschlossen werden, in der Hoffnung, dass kein radioaktiver Stoff jemals die Eisenerzschichten und Tongesteine durchdringt und in die Außenwelt gelangt.
Frank Grotelüschen mit einem Bericht aus dem Schacht Konrad, der Endlager werden soll für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Und hier geht es weiter mit den Meldungen und Michael Stang.
Das Darmmikrobiom trägt zur Autismus-Spektrum-Störung bei, zumindest bei Kindern, denn bakterielle und nicht bakterielle Komponenten der Darmflora leisten einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung einer Autismus-Spektrum-Störung, kurz ASS. Konkret könnte eine spezielle Untergruppe des Mikrobioms im Darm als Auslöser auf ASS hindeuten, heißt es im Fachblatt Nature Microbiology. Ein Forschungsteam aus China hatte Stuhlproben von über 1600 männlichen und weiblichen Testpersonen ausgewertet. Dabei fielen verschiedene Archaeen, Bakterien, Pilze, Viren, mikrobielle Gene und Stoffwechselwege auf, die bei Kindern mit ASS verändert waren. Eine Analyse mit künstlicher Intelligenz bestätigte die Vermutung, dass diese entdeckten Marker ein hohes klinisches Diagnosepotenzial haben könnten. Somit könnte künftig eine Stuhlprobe für eine erste Diagnose ausreichen.
Der Klimawandel macht die Schifffahrt riskanter.
Prognosen zufolge wird es künftig deutlich weniger arktisches Eis geben. Was das für die Seewege bedeutet, hat ein Team der George Mason University im kanadischen Fairfax berechnet. Für die Studie, die im Fachblatt PNAS erscheint, simulierten die Forschenden in 4 Klimamodellen das Worst-Case-Szenario. Damit sollten die Risiken durch Meereis und Wellen während der Schifffahrtssaison bis zum Jahr 2070 dargestellt werden. Demnach nimmt die Höhe der Wellen während der Schifffahrtssaison deutlich zu, wobei die größten Wellenhöhen nach September auftreten. Somit könnte ein Anstieg der Wellenhöhen zusammen mit sinkenden Herbsttemperaturen zu äußerst gefährlichen Bedingungen für den Seeverkehr in der Arktis zum Ende der Schifffahrtssaison führen.
Ein naher Exoplanet riecht wohl nach faulen Eiern.
Einem internationalen Team ist erstmals der Nachweis von Schwefelwasserstoff auf einem Exoplaneten gelungen. Mithilfe des James-Webb-Teleskops konnten die Forschenden die spektrale Signatur dieses Moleküls auf dem nur 63 Lichtjahre entfernten Gasriesen HD 189733b belegen. Die Ergebnisse werden im Fachjournal Nature vorgestellt. Dieser nächstgelegene sogenannte heiße Jupiter ist demnach nicht nur fast 1000 Grad Celsius heiß, sondern er besticht auch durch einen für menschliche Nasen nur schwer auszuhaltenden Geruch.
Eine Pflanzen-App zeigt die Folgen des Klimawandels.
Ein Forschungsteam aus Leipzig hat einen Algorithmus entwickelt, der Beobachtungsdaten der kostenfreien App Flora Incognita analysiert. Daraus lassen sich ökologische Muster ableiten, die Aufschluss über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Pflanzenwelt geben, heißt es im Fachblatt Methods in Ecology and Evolution. Für die Studie konnte der Algorithmus auf fast 10 Millionen Beobachtungen von fast 3000 Pflanzenarten zugreifen, die zwischen 2018 und 2021 über die App in Deutschland erfolgten.
Die Populationsgeschichte der Dingos ist geklärt.
Vor mehr als 3000 Jahren gelangten Dingos nach Australien. Ob und wie sich diese einstigen Haushunde, die allmählich verwilderten, seither entwickelt haben, war unbekannt. Das hat nun ein internationales Genetikteam geklärt. Genetisch sequenziert wurden 42 urzeitliche Dingos, darunter Exemplare, die vor über 2700 Jahren lebten und bereits vor dem Einkreuzen europäischer Hunderassen existierten. Die Daten zeigen, dass die Dingo-Populationen auf eine einzige Einwanderungswelle nach Australien zurückgehen, heißt es im Fachblatt PNAS. Lediglich vor etwa 2500 Jahren gab es noch eine signifikante Kreuzung der südöstlichen Populationen mit neuguineischen Singhunden.
Sternzeit, 9. Juli. Der Astrologie-Unfug bei TikTok. Laut Umfragen glaubt mindestens ein Drittel der Menschen in Deutschland an den Einfluss der Sterne auf ihr Leben. Auf der vor allem von jungen Menschen genutzten Plattform TikTok gehört Astrologie zu den populären Themen. Es gibt zwar nicht den geringsten Beleg, dass viele Millionen Kilometer entfernte Planeten Macht über uns haben, aber das scheint viele Influencer nicht zu kümmern. Zudem fehlt es meist an astronomischem Wissen. So verkündete Paulina Roginski bei TikTok, die letzte Konjunktion der Planeten Jupiter und Uranus vor dem diesjährigen Treffen habe es 1968 gegeben. Und man wisse ja aus dem Geschichtsunterricht oder von den Eltern, was da alles passiert sei. Jetzt zu den Fakten. Jupiter überholt Uranus alle 14 Jahre. Die Begegnung vor wenigen Wochen war die vierte seit 1968. Komischerweise gab es 82, 96 und 2010 aber keine Umbrüche wie in jenem Jahr. Schon diese Anekdote zeigt, Astrologie ist keine Wissenschaft. Es ist ein willkürlich ersonnenes Gedankengespinst, das nicht auf Fakten basiert. Wer unbedingt daran glauben will, darf das tun. Man darf auch glauben, dass die Anordnung der Tassen im Küchenschrank das Leben beeinflusst. Dass das Quatsch ist, wird wohl kaum jemand bestreiten. Aber dass Horoskope genauso großer Unfug sind, wollen manche nicht wahrhaben. Auch wenn in sozialen Medien der Astrologie-Hype ausgebrochen ist, die Sterne lügen nicht, sie schweigen betreten. Ganz besonders auf TikTok.
Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.